Ja, herzlich willkommen in unserer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Hohen Leuchte. Wir feiern heute Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des allmächtigen Vaters, seines Sohnes Jesus Christus und in der Gegenwart des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, heute ist ein besonderer Gebetssonntag für bedrängte und verfolgte Christen in der Welt. Vielleicht habt ihr das schon in der Losung gelesen. Ist jedenfalls heute mal so festgelegt. Also ein Gebetssonntag für bedrängte und verfolgte Christen in der Welt. Nach Informationen der Hilfsorganisation Open Doors werden weltweit über 300 Millionen Christen in über 50 Ländern massiv bedrängt und verfolgt. Christen in diesen Ländern erleiden nicht nur starke Diskriminierung, sondern sogar Gewalttaten, Gewalt, Gefängnis bis hin zum Tod. Warum? Weil sie Christen sind und im Glauben an Jesus Christus festhalten. Vor allem in islamischen und kommunistischen Ländern, auch sogar in bekannten Urlaubsländern wie Tunesien und der Türkei, stehen auf dem Verfolgungsindex von 25 bzw. 26 von 50. Es sind Luftlinie mit dem Flugzeug 2200 Kilometer. Und manche kennen das ja aus dem Urlaub, man denkt da gar nicht dran vielleicht. Doch auch dort steigen extreme Benachteiligungen, massive Bedrohung und sogar Verfolgung gegen Christen, besonders Muslime, die Christen geworden sind. Ja, nun denken vielleicht manche von uns, ach Gott sei Dank, das ist ja noch weit genug weg. Es geht uns ja nichts an, erreicht uns ja noch nicht. Nein, das stimmt nicht ganz, denn auch bei uns in Deutschland gibt es schon teilweise immer mehr verdeckte und sogar offene Bedrängung und Ächtung von Christen, die ihren Glauben offen bekennen. Muslime in Deutschland, die Christen werden, müssen mit starker Anfeindung ihrer Angehörigen rechnen und von anderen Muslimen. Das haben wir vor 3 Jahren extrem erlebt, als die Flüchtlingswelle war und viele Flüchtlinge auch in Schulen, in Aula untergebracht wurden. Und da kamen einige Iraner, also Perser in unsere Gemeinde, helft uns. Wir hatten so ein großes Kreuz um und wurden von Muslimen bedroht, bedrängt. Was tun? Ja, und dann konnten einige vom Jesuszentrum aufgenommen werden und hatten dort Obdach. Und da haben die sich sehr drüber gefreut und waren erstmal aus dieser Gefahrenzone heraus. Und das sind keine Einzelfälle. Es wird nur so unter den Teppich gekehrt. Es darf nicht so öffentlich gemacht werden. Aber auch bibeltreue Christen, wie zum Beispiel ein Pastor Olaf Latzel, manchen bekannt, werden und wurden massiv angefeindet, geächtet, vor Gericht gestellt, weil sie an der Bibel, an biblischen Aussagen, auch unbequemen Aussagen festhalten. Das wird also eher mehr. Und darauf sollten wir uns einstellen, vorbereitet sein. Aber was sollen Christen nun tun? Sich ängstlich zurückziehen? Ihren Glauben verstecken? Nein. Denn Gott, unser Herr, will seinen Kindern beistehen und ihnen auch die Kraft geben, Leiden und Verfolgung durchzustehen. Das berichten auch Christen, die so gefragt wurden, dass sie gerade dort auch die Kraft und die Hilfe Gottes erfahren haben. Was können wir tun? Ja, nicht nur heute, an diesem Sonntag, beständig für unsere bedrängten und verfolgten Glaubensgeschwister beten. beten, uns das mal bewusst machen. Sie brauchen unser Gebet, unsere Fürbitte. Und zwar nicht nur so mal ein paar Minuten, sondern sich mal wirklich, wir haben ja Hefte ausliegen von Open Doors, da kann man sich mal reinlesen und für diese Menschen beten, für diese Geschwister. Sie brauchen unser Gebet. Konkret und beständig. Und das andere ist, wir können ihnen auch helfen, dass Nöte gelindert werden können durch konkrete Unterstützung. Geldspenden, Hilfsaktionen, zum Beispiel an Open Doors oder andere christliche Hilfsorganisationen, die sich dafür einsetzen. Oder es gibt auch manchmal Unterschriftsresolutionen, die auch hier schon auslagen, für inhaftierte Pastoren in diesen Ländern sich einsetzen, und das wird weitergegeben an die Botschaften des betreffenden Landes. Und da sind schon einige dadurch freigelassen worden. Wir können also was tun. Zum Abschluss lese ich noch, was Paulus, der ja auch Verfolgung erleiden musste, Bedrängnis, was der trotz dieser Leiden und schweren Verfolgung an die Korinthergemeinde schrieb. Das lesen wir im 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 8 und 9. Da schreibt er: Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Daraus spricht die Hoffnung. Die Gewissheit, auch dort ist der Herr anwesend, ist er da. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Bitte lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, allmächtiger Gott, im Namen Jesu danken wir dir für die Freiheit, die wir hier in unserem Land noch haben. Wir dürfen uns als Christen bekennen, dürfen dich bezeugen, ohne Angst zu haben, dass wir dann gleich verfolgt werden, eingesperrt werden, diskriminiert werden. Danke für diese Freiheit, und wir wollen sie auch nutzen. Aber wir denken auch an unsere verfolgten Glaubensgeschwister in vielen Ländern, islamischen Ländern, wie zum Beispiel im Iran oder in Arabien und anderen Ländern, kommunistischen Ländern wie Nordkorea, China, wo viele Christen diskriminiert, bedrängt, verfolgt, geächtet werden, sogar eingesperrt werden, die große Probleme haben, große Nöte. Bitte steh du ihnen bei, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Richte sie auf, stärke und festige sie. Und schenk uns auch Weisheit, für sie einzutreten, beständig im Gebet. Und dass auch wir versuchen zu helfen, mit Möglichkeiten, die wir haben. Wir bitten dich daher, erbarme dich über deine verfolgte Gemeinde weltweit. Wir denken aber auch an Geschwister unter uns, die krank sind, die schwach sind, die Nöte haben, die geängstigt sind durch Corona, durch andere Dinge. Stehe auch ihnen bei, Herr, richte sie auf, stärke und festige sie. Wir danken dir, dass wir dir alles bringen dürfen. Bitte segne auch diesen Gottesdienst, segne unsere Gemeinschaft und behüte und bewahre uns in dir, Herr Jesus Christus. Amen. Nun hören wir auf das erste Lied unserer lieben Band, Ich bin durch die Welt gegangen. Jetzt komme ich noch zu einigen Bekanntmachungen und Informationen. Erstmal begrüßen wir alle Gäste herzlich hier unter uns. Seid herzlich willkommen. Und wenn von den Gästen jemand noch etwas weiter sagen möchte, ist jetzt die Gelegenheit dazu. Ansonsten ein herzliches Willkommen euch. Dann habe ich Grüße auszurichten. Einmal von Jens, der hatte am Montag eine Herzoperation. Das wurde ja letzten Sonntag bekannt gegeben. Und seine Frau Susanne war heute hier und hat berichtet, er hat es gut überstanden. War eine schwierige Operation und er ist noch im Krankenhaus, aber Gott sei Dank überstanden. Und wir sollten weiter für Jens beten, dass er genesen kann und vielleicht bald nach Hause kann. Dann Grüße von Bechnam, unseren ägyptischen Bruder aus Bremen. Er lässt die Gemeinde grüßen und bittet um Gebetsunterstützung. Es gibt dort auch Probleme. Er konnte einige Dienste nicht so machen wie geplant. Ist ja auch bei der VDM angestellt und es gibt finanzielle Einbrüche. Er hat auch gesundheitliche Probleme mit Rückenschmerzen und bittet um Gebetsunterstützung. Also Bechnam, den wir ja von der Gemeinde auch unterstützen. Dann gab es auch Geburtstage in der letzten Woche. Das waren Gerhard, Anna, Elvira, Ole, Jesko und von den Kindern Lukas. Von dieser Stelle wünschen wir euch Gottes Segen für das neue Lebensjahr, Bewahrung, Führung und Leitung durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein Bibelwort dazu: Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dann noch einige Informationen. Nächsten Sonntag wollen wir als Gemeinde Abendmahl feiern. Und es ist immer wichtig, sich da schon in der Woche darauf vorzubereiten, dass man wirklich in der richtigen geistlichen Haltung auch am Abendmahl teilnimmt und ja, das Abendmahl in Würde auch einnimmt. Dass es nicht nur so eine Routine ist, sondern dass man weiß, man macht es auch im Aufblick zum Herrn und ja, in der Prüfung vor dem Herrn. Dann genau in 4 Wochen, also am Sonntag, den 28. März um 16 Uhr, haben wir unsere Jahresgemeindestunde für Mitglieder der Gemeinde. Es gibt mehrere Punkte, wichtige Punkte, deshalb ist es wichtig, wenn ihr kommt und daran teilnehmt. Ein Punkt dabei wird die Ältestenwahl sein. Wir brauchen Verstärkung. Es sind 2 Brüder ausgeschieden aus dem Ältestenrat und wir brauchen unbedingt Verstärkung. Und vorher wird es natürlich eine Ältestenvorschlagswahl aus der Gemeinde geben. Also dass jeder der Gemeindemitglieder die Möglichkeit hat, Älteste vorzuschlagen, die noch nicht im Ältestenrat sind natürlich. Und Volker, der ja hier ist, der wird nach dem Gottesdienst, nach dem Postludium doch einige wichtige Informationen dazu geben. Und deshalb bitten wir, dass alle Gemeindemitglieder nach Ende des Gottesdienstes, also nach dem Postludium, sitzen bleiben. Und dann wird Volker wichtige Informationen dazu weitergeben. Die Kollekte, wie gewohnt, im Foyer in den Behältern abgeben, wer möchte. Einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und nun hören wir vor der Predigt von Johann noch auf 2 Lieder und auf Musik unserer Musikband und singen im Herzen mit. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, komm mit deiner Not zu Jesus. Das ist heute unser Thema. Komm mit deiner Not zu Jesus. Wir haben einen Predigtext aus 1. Samuel 28 und wer die Bibel dabei hat, kann gerne jetzt schon mal aufschlagen. Meine Frau Tanja und ich haben vor 20 Jahren, unsere Marie war gerade geboren, eine Reise nach Norwegen gemacht mit einem großen Fährschiff. Und ich hatte die Kabine gebucht und da ich aufs Geld gucken musste, muss man ja immer, habe ich eine sehr günstige Kabine gebucht. Ich war auch froh, dass ich so eine günstige Kabine gefunden habe. Sie war ganz tief unten im Bauch des Schiffes, ganz in der Nähe der riesigen Dieselmotoren und es war unheimlich. So in so einem Meeresungetüm und dann ganz tief unten in den Bauch, in der Nähe dieser Maschinen, kein Kajütenfenster. Also jemand, der klaustrophobisch ist, also so Platzangst hat, für den wäre das eine Katastrophe gewesen. Aber man muss sich ja auch in der Ehe so ein bisschen kennenlernen. Also Tanja hat nicht Klaustrophobie, sondern es war einfach eine Herausforderung für sie, in den tiefsten Abgrund dieses Schiffes zu steigen und dann in dieser Kabine zu sein. Ich habe mich ganz entspannt auf mein schmales Bett da gelegt und fand das nett. Aber Tanja fand das gar nicht nett und hat als allererstes den Fluchtplan studiert. Also so ein Ding an der Wand und genau studiert, wo muss ich hingehen, wo sind die Notausgänge, wenn es mal hart auf hart kommt. Und man lernt ja in der Ehe auch und merkt, das ist gut, das ist klug. Denn wenn was passiert, dann weiß man, wo man hin muss. Und ich hätte wahrscheinlich dann ziemlich rumgestolpert, wenn irgendwas passiert wäre. Gott sei Dank ist nichts passiert. Aber wir werden in dieser Predigt einiges über Notausgänge hören. Und wir werden einen Mann kennenlernen, der gerade hier ganz entscheidende Fehler gemacht hat, gerade bei der Frage des Notausgangs. Es handelt sich um König Saul, der in allerhöchster Not und in verzweifelter Lage einen Notausgang suchte und den falschen fand. 1. Samuel 28, Abvers 3. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Lande vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume, noch durch das Los Licht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Getreuen, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau. Und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Lande. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir denn heraufholen? Er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut auf und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach, wie ist er gestaltet? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich, und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat, und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein, auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Da stürzte Saul zur Erde, solang er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Amen. Komm mit deiner Not zu Jesus. Drei Gedanken wollen wir uns dazu machen, und zwar: halte den Notausgang frei, sonst kommst du nicht durch. Halte den Notausgang frei, sonst kommst du nicht durch. Das zweite: meide die Notausgänge, die in den Abgrund führen. Und drittens: wähle den Notausgang, der allein die Rettung bringt. Halte den Notausgang frei, sonst kommst du nicht durch. Es gibt eine ganz wichtige Grundregel, die auch gesetzlich verankert ist: Notausgänge dürfen nicht verschlossen oder verstellt werden. Das konnte man jetzt in diesen Tagen in der Presse lesen, dass bei dem schrecklichen Anschlag in Hanau vor genau einem Jahr im Februar Notausgänge verschlossen waren und die Opfer, die versuchten zu fliehen, nicht durch die Türen hindurchkommen, weil sie eben verstellt oder verschlossen waren. Ein Notausgang ist dann wertlos, wenn du nicht durchkommst, wenn er verbaut ist, wenn ein Schloss davor hängt, dann rüttelst du dran und kommst nicht rein. Was für eine schreckliche Situation. Und genau das erlebt Saul hier in dieser Geschichte, in diesem Bericht. Als nun die Philister sich versammelten, Vers 4, und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel, und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Die Philister waren herangezogen aus dem Gebiet, das wir heute als den Gaza-Streifen kennen. Also auch damals schon ging die Bedrohung für Israel aus dieser Region heraus. Jetzt sind es Palästinenser, damals waren Philister, und der Name Palästinenser kommt ja von dem Philisternamen. Also man sieht, wie die Geschichte doch tief auch zurückgeht und ihre Wurzeln hat. Die kommen also aus dem Gazastreifen, nenne ich das jetzt mal, heraus, und mit einem gewaltigen Heer ziehen sie in das Herzland Israels, und sie ziehen auf eine Ebene, die nennt man die Jezreel-Ebene, die liegt so im nördlichen Israel in Richtung Galiläa. Dort lagert sich jetzt ein gewaltiges Heer. Und der Vorteil, den die Philister daran sahen, in dieser Ebene sich zu lagern und dort die Schlacht zu suchen, war, dass sie sehr gut mit Kampfwagen sich auskannten und eine große Streitmacht an Kampfwagen einsetzten. Und diese Kampfwagen, also die Panzer der Antike, kann man sagen, diese Geräte, die funktionierten natürlich nur auf ebener Bahn, auf ebenen Feldern und nicht in den Bergen. Die Israeliten hatten sich in die Berge Gilboa zurückgezogen und waren so etwas erhöht oberhalb der Ebene. Die konnten sozusagen, so wie ich jetzt von der Kanzel hier runter gucken kann, konnten die von oben in die Ebene hineinschauen und konnten das Lager ihrer Feinde überblicken und hatten so eine erhöhte strategische Position, von der aus sie dann in die Ebene hineinkämpfen konnten. So war der strategische Gedanke dahinter. Diese Ebene Jezreel spielt in der Geschichte eine große Rolle, weil dort ganz viele Schlachten stattgefunden haben. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir ja auch, dass es eine endzeitliche Schlacht gibt und die heißt Harmageddon. Und Har-Megiddo ist ein Berg und eine Stadt direkt am Rande dieser Ebene, die Stadt Megiddo. Har-Megiddo heißt der Berg Megiddo, auf dem diese Stadt ist. Und sie überblickt diese Ebene. Also Harmageddon wird auch dort stattfinden. Also nur, um das mal so einzuordnen, wo wir uns da gerade befinden. Nun, die Israeliten dachten, ja, wir haben eine strategische Position. Wir kämpfen vom Berg aus, von den Bergen Gilboa, und haben damit einen Vorteil. Aber in dem Moment, wo der Saul dann von seiner Warte aus auf die Ebene schaut, kommt ihm das kalte Grausen an. Denn er sieht eine Streitmacht von solcher Dimension, dass ihm völlig klar ist, keine Chance. Ich bin in eine Sackgasse geraten. Damit habe ich nicht rechnen können, dass so eine Übermacht an Feinden auf mich kommen wird. Vers 5. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Aussichtslos, verzweifelt, totale Sackgasse. Er braucht einen Notausgang. Kennst du das? Kennst du das? Dass du in Situationen hineingerätst, wo du einen Notausgang brauchst? Wo du verzagt bist? Wo du entmutigt bist? Wo du keine Perspektive mehr siehst, wo dein Lebensmut komplett am Ende ist. Kennst du das? Oh ja, das kennst du. Das ist nämlich unsere Grundstimmung als Mensch, dass wir schwach sind und hilfsbedürftig sind und in Situationen hineingeraten, aus denen wir uns selber nicht mehr befreien können. Ein verzagtes Herz, mutlos, aussichtslos, wie werde ich damit fertig? Was macht Saul in dieser Situation? Er macht das, was einzig richtig ist. Wir lesen das in Vers 6. Er befragte den Herrn. Er befragte den Herrn. Und dort steht Jahwe. Er befragt Jahwe, nicht irgendeinen Gott, sondern er befragt den, der Himmel und Erde gemacht hat. Er befragt den, der Gott Israels ist, der sich mit Jahwe offenbart hat. Israel und den Völkern. Er macht also genau das Richtige, das, was man tun muss, wenn man in Not ist. Dort sucht er nach übernatürlicher Hilfe. Doch Saul findet keine Antwort. Saul sucht an der richtigen Stelle, aber dieser Gott Israels antwortet nicht. Er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch das Loslicht, noch durch Propheten. Der Notausgang ist verschlossen. Die Nottür ist nicht aufzukriegen. Da steht etwas davor. Da ist ein Schloss und der Saul kann rütteln, wie er will, und die Notausgangstür geht nicht auf. Was für eine schreckliche Situation. Und was ist das für ein Gott, an den du dich in tiefster Not wendest und du bekommst keine Antwort? Ist das der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Ist das der lebendige Gott? Soll das mein Gott sein? Es gibt ja einen Grund. Es gibt ja einen Grund, warum der Notausgang verstellt ist. Wir lesen das in Vers 18. Da sagt nämlich Saul im Auftrag Gottes, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Saul hatte die Priester Gottes ermordet in Nob. Wenn man im 1. Samuel-Buch liest, dann kommt man an diese Stelle schrecklich, wie er grausam und aus Eifersucht David gegenüber die Priester zu Nob umbringt. Jetzt will er Antwort haben von den Priestern. Er versucht durchzudringen zu Gott, aber Gott antwortet nicht. In Jesaja 59 lesen wir die Verse 1 bis 3. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung, eure Lippen flüstern Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Und dann geht die Notausgangstür zu und sie ist verstellt und du kriegst sie dann in der Not nicht mehr auf. Und das war die Situation Sauls. Und wir können aus dieser Geschichte für uns lernen. Und wir können sagen, achten wir doch darauf, dass die Notausgänge, dieser eine Notausgang Jahwe, immer frei und zugänglich ist. Wie machen wir das? Indem wir eine enge, feste, tiefe Verbindung zu Jesus Christus haben. Die Schuld muss ausgeräumt sein. Die Sünde muss weg sein, ans Kreuz genagelt, bei Jesus sein. Dann ist der Zugang zu Gott frei, wenn die Schuld am Kreuz ist und ich meine Sünden bekannt habe, dann ist der Notausgang frei. Und dann kann ich jederzeit kommen, dann werde ich nicht auf einmal überrascht, sondern bin ich jederzeit auf dem Plan, durch die richtige Notausgangstür zu gehen und da finde ich dann wirklich Hilfe. Also das wollen wir uns merken und aus diesem Fehler Sauls lernen, dass wir den Notausgang frei halten. Dann kommen wir durch, wenn es brenzlig wird, wenn es hart auf hart kommt und wenn unser Leben so richtig in Schwierigkeiten gerät und wir diesen Notausgang unbedingt brauchen. Das zweite, meide Notausgänge, die in den Abgrund führen. Also es gibt tatsächlich Notausgänge, durch die man nicht hindurchgehen sollte. Ich lese hier aus einem kleinen Artikel, den ich im Internet gefunden habe. Er sorgte für Panik im EasyJet-Flugzeug. Ein Passagier versuchte, die Notausgangstür zu öffnen und das in 9000 Metern Flughöhe. Nur nach einem Handgemenge konnte er überwältigt werden. Ich weiß nicht, ob von euch das schon mal jemand versucht hat, bei der letzten Urlaubsreise, die man vor 2 Jahren vielleicht gemacht hat, in einem EasyJet-Flugzeug mal so eine Notausgangstür zu öffnen. Also ich frage mal die, die etwas technisch versiert sind, kann man das überhaupt? Kann man eine Notausgangstür an 9000 Meter Höhe öffnen? Jesko schüttelt den Kopf, nein, kann man nicht. Hat jemand eine andere Meinung? Nein, kann man nicht. Jesko hat recht, kann man nicht öffnen, weil der Druckunterschied so hoch ist, dass man diese Tür nicht aufbekommt. Also hier die Antwort, nein, eine Flugzeugtür kann man im Flug nicht öffnen. Das liegt vor allem an dem hohen Druckunterschied, der zwischen Flugzeug und Umgebung herrscht, erklärt Markus Wahl von der Vereinigung Cockpit dem Reisereporter. Also, es gibt Notausgänge, durch die sollte man nicht hindurchgehen. Und genau das tut Saul jetzt in dieser Situation. Der Herr antwortet nicht und jetzt macht Saul etwas. Er sucht Hilfe bei einer toten Beschwörerin. Er lässt sich die Information geben, wo so eine Totenbeschwörerin ist, die also vielleicht in einer Grabhöhle stehend irgendwelche Toten befragt. So hat man das damals gemacht. Und er fragt seinem Beraterstab diese Frage und sofort kommt die Antwort, ja, da ist eine in Endor, da kann man eine finden. Und das ist schon erstaunlich, denn eigentlich galt in Israel zu dem Zeitpunkt die Regel, diese Totenbeschwörerinnen darf es gar nicht geben. Und Saul selbst hatte dafür gesorgt, dass sie vertrieben oder ausgerottet wurden. Also eigentlich war dafür Sorge getragen, dass es die gar nicht gibt. Aber sobald er die Frage stellt, gibt es noch eine, da gibt es auch eine. Also das zeigt so ein bisschen auch den geistlichen Zustand Israels damals, dass man zwar pro forma die Sachen durchgezogen hat, aber am Ende gab es sie doch. Also jetzt braucht er sie und es gibt so einen Weg durch die Berge, an der Ebene vorbei in Richtung Norden nach Endor, 12 Kilometer, die sind sie des Nachts gelaufen. Wir hören ja auch, dass er dann sehr hungrig ist. Da sind sie dann hin nach Endor und haben diese Frau aufgesucht. Und tatsächlich, jetzt öffnet sich bei der Befragung dieser Totenbeschwörerin die Tür ins Jenseits. Das heißt, diese okkulte Praxis, die dort angewandt wurde, die war real. Das hat funktioniert. Das konnten die und das kann man auch. Es gibt eine jenseitige Welt, in die man vordringen kann. Es ist nur die Frage, wie. Und wir hören das hier ab Vers 12. Als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut auf und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist Saul. Und der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Hier steht wörtlich, ich sehe Gott oder Götter heraufsteigen aus der Erde. Also ich sehe eine Geistmacht herauskommen. Er aber sprach, wie ist er gestaltet? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sich mit seinem Antlitz zur Erde. Und Samuel spricht nun im Auftrag Gottes ein Urteil über Saul. Das Gerichtsurteil, das Samuel aussprechen muss, der verstorbene Prophet. Die Philister werden die Armee Israels vernichtend schlagen. Saul und seine Söhne werden sterben. Und es gibt keine Hilfe aus dem Jenseits. Saul hat bei diesem Versuch, durch den Notausgang zu gehen, die falsche Tür gefunden und hat sich in den Zorn Gottes begeben. Das ist eine große Gefahr, dass man aus der Not heraus einen Notausgang an der falschen Stelle sucht. Und wir leben heute in einer Zeit, wo auch die Menschen, genau wie damals, versuchen, übernatürliche Hilfe anzuzapfen, aber sie tun es an der falschen Stelle. Ein Buchtitel, den man im Internet kaufen kann, viele andere dazu, aber dieser Buchtitel lautet Trost und Hilfe aus dem Jenseits, Gespräche mit Verstorbenen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, das, was die damals gemacht haben, das läuft heute genau so ab. Du kannst Fernsehsender haben, wo esoterisch Okkultes angeboten wird. Du hast Internetseiten, wo dir solche Dienste angeboten werden. Da kannst du mit PayPal zahlen, da kannst du mit deiner Visa-Karte bezahlen. Du kannst dir die Dienste anfordern, da werden Tote befragt, da werden spirituelle Geister befragt, die spirituelle Meister gefragt, die schon verstorben sind. Du kannst also ein Medium kontaktieren übers Internet oder übers Telefon und kannst dir Menschen anfordern, deren Dienste, die sogenanntes Channeling betreiben, das heißt Kanalisierung. Channeling ist kanalisieren. Die bauen einen Kanal in die jenseitige Welt. Das kriegt heute einen modischen Namen, das nennt sich Channeling und ist nichts anderes als die Totenbeschwörung, die damals in Endor passiert ist. Esoterik und Okkultismus sind ein gewaltiger Markt. Das ist ein Milliardengeschäft in Deutschland und weltweit. Reiki, Hand auflegen, kosmische Kräfte anzapfen, auf den Patienten übertragen. Kannst du hier in Pferden kriegen. Okkult. Schamanische Heilung. Gibt's Internet-Video-Workshops, wo man das lernen kann. Hypnose, Chakrenstimulation, Bachblütentherapie, Yoga. Machst die Pferde in aller Zeitung auf, da wird Yoga angeboten, da wird Lach-Yoga angeboten, da wird irgendein anderes Yoga angeboten, ja? Was ist Yoga? Yoga ist Meditieren, um sich mit dem Brahman, dem Urgrund allen Seins, zu vereinen. Also eine Art kosmischen Bewusstsein. Und durch Meditation versuche ich aus eigener Kraft, mich mit diesem unsichtbaren kosmischen Bewusstsein zu vereinen, um eins zu werden damit. Ja, und dann sagen die, ja, wir machen das Yoga ja gar nicht mit solchen Hintergründen. Nein, aber das Yoga ist genau dafür konzipiert worden. Die Übungen haben gerade diesen Zweck. Deswegen sind sie überhaupt ins Leben gerufen worden, um das zu erreichen. Und wer meint, er könnte das sozusagen als reine Technik, als reine Übung für den Körper nehmen, das funktioniert nicht. Also so werden wir auch in einer modernen Welt hineingezogen in das Spirituelle, in das Esoterische, in das Okkulte. Es werden Notausgangstüren uns angepriesen, die ins Jenseits führen und die uns Hilfe bringen sollen. Gespräche mit Gott, ein Weltbestseller von Neil Donald Walsh. Wer dieses Buch im Bücherregal hat und meint, es sei christlich, wirf es weg. Ich denke auch an Harry Potter. All die meinen, dass das harmlos sei. Es ist nicht harmlos. Da wird mit dem Feuer gespielt. Das ist Okkultismus pur. Und ich würde wirklich davor raten, solche Bücher zu entfernen aus dem Haus, sie nicht bei sich zu haben, sondern sie zu vernichten. Auch Filme mit okkultem Hintergrund, Computerspiele, in dem okkulte Mächte und Geister am Wirken sind, zerschlage sie. Hau sie in die Tonne. Du bringst dich damit in Gefahr. Das sind die Einstiegsdrogen der Esoterik. Das sind die Einstiegsdrogen des Okkultismus. Und meinen wir nicht, dass das keine Wirkung hat. Das ist real. Das sind Kräfte und Mächte, die da angezapft werden. Wir sehen das ja hier, wie auf einmal ein Totengeist da ist. Wobei hier natürlich eine Sondersituation ist, weil Gott dann dafür sorgt, dass Saul auf diesem Wege sein Gerichtsurteil hört. 5. Mose 18, 9 bis 11. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Das Ende Sauls ist schrecklich. Er wird in die Enge getrieben, das Heer verliert die Schlacht, er stürzt sich am Ende ins Schwert, um den Feinden zu entgehen, seine Söhne sterben. Und sein Leichnam wird am Ende an der Stadtmauer von Beit She'an aufgehängt. Eine Stadt, die man heute auch noch besichtigen kann. Der Okkultismus ist ein Notausgang, der in die Hölle führt. So kann man das vielleicht in aller Kürze zusammenfassen. Deshalb wähle den Notausgang, der allein die Rettung bringt. Und jetzt gehen wir von dieser kleinen Stadt Endor noch 35 Kilometer weiter nördlich an den See Genezareth. Und wir gehen sozusagen in eine Zeitmaschine 1000 Jahre weiter und wir treffen eine Frau, die Maria von Magdala heißt. Und diese Frau folgt Jesus nach. Und diese Frau erlebt es, dass dieser Jesus eine Macht hat, wie sie kein Mensch auf Erden hat. Und diese Frau hatte Hilfe im Jenseits gesucht. Sie war dämonisch gebunden. Sie hatte 7 Dämonen, von denen sie nicht loskam. Vielleicht war sie auch mal in so eine Sackgasse geraten, wo sie nicht mehr weiter wusste und hat in ihrer Not Hilfe im Okkulten oder im Esoterischen gesucht und war dann gebunden worden. Und jahrelang konnte ihr vielleicht keiner helfen und dann traf sie auf Jesus und wurde frei. Wurde frei von diesen Dämonen. Sie hat das erlebt, wie diese schrecklichen Geister aus ihr ausfuhren und sie wieder ein Mensch wurde. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes. So eine Befreiung, vergisst du dein Leben nicht. Das hat sie erlebt. Jesus ist real und Jesus ist die wahre Hilfe aus dem Jenseits. Diese Maria von Magdala soll uns ein Vorbild sein. Und wenn du irgendwann einmal in deiner Vergangenheit irgendwelche esoterisch-okkulten Sachen gemacht hast oder Bücher gelesen hast oder irgendwo da Hilfe gesucht hast in diesem Bereich, dann komm zu Jesus und lass dich davon reinwaschen. Jesu Blut hat die Kraft, alle solche Bindungen zu lösen und dich davon zu befreien. Mach das mit Jesus direkt oder in der Seelsorge, dass du dir jemanden suchst und darüber betest. Jesus befreit von all dem. Und Jesus ist selbst die Tür in die Jenseitswelt. Er ist die Tür. Und er sagt es auch, Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden und ich füge an und Hilfe finden, ohne dass du gebunden wirst. Sondern dass du mit dem Sohn Gottes und dem lebendigen Gott in einer Einheit lebst und durch dein Leben gehen darfst. Das ist echte Hilfe aus dem Jenseits. Er ist die Tür, er ist der Notausgang zu Gott. Hier bist du richtig. Deshalb kommen wir mit unserer Not zu Jesus. Und was dich heute oder in den kommenden Tagen plagt, nimm das zum Anlass, zu Jesus zu kommen. Nimm das zum Anlass, immer wieder hin zu ihm, immer wieder durch diese Notausgangstür. Und dann wirst du wahrlich Hilfe finden für deine Seele, für dein Herz, für dein Leben, ganz und gar und rundum, denn er ist der lebendige Gott. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du wirst mich preisen. Das ist die Einladung, die ich an das Ende dieser Predigt stellen möchte. Psalm 50, Vers 15. Jesus lädt dich ein. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Halte den Notausgang frei, sonst kommst du nicht durch. Meide Notausgänge, die in den Abgrund führen. Und wähle den Notausgang, der allein die Rettung bringt. Jesus. Amen. Jetzt wollen wir noch miteinander beten. Ich lade zu einer Gebetsgemeinschaft ein, die wir dann mit dem Vaterunser beschließen wollen. Wir erheben uns und beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns wieder und hören auf ein letztes Lied. 378, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Wir erheben uns zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir setzen uns wieder. Ich wünsche eine gesegnete Woche und ich bitte die Mitglieder dann nach dem Postludium noch sitzen zu bleiben und die anderen dürfen dann schon gehen. Danke.